Einen wunderschönen guten Morgen, einen gesegneten Morgen, unter Gottes Wort auch. Wir haben schon viel gehört und ich hoffe, ihr habt noch ein wenig Aufmerksamkeit übrig. Wir wollen Gottes Wort lesen. Es soll, Jonathan sagte das schon, die dritte Predigt sein in einer Reihe, wobei die Reihe unterbrochen wurde durch die Schulferien. Aber ich hatte mit Timo und auch mit Daniel gesprochen. Sie haben auch über das Thema gesprochen, über Mose. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen bei Mose und auch bei Elia. Und dann hatten wir vor den Ferien schon darüber gesprochen, dass es eigentlich doch schön wäre, wenn auch die Begebenheit der Verklärung auf dem Heiligen Berg, der Verklärung unseres Herrn Jesus, dran käme. Dann habe ich sofort Ja gesagt, weil das ein so wunderschönes Thema ist. Ja, ich möchte sehr gerne mit euch lesen aus Lukas 9. Und vielleicht mögt ihr zur Schriftlesung aufstehen aus Ehrfurcht vor Gottes Wort. Ich lese aus Lukas 9 ab Vers 18 bis 36. Wer eine Bibel hat, kann gerne mitlesen. Und es geschah, als er, Jesus, für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Es geschah aber etwa 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das Aussehen seines Angesichts und sein Gewand wurde weiß, strahlend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die mit ihm waren, waren beschwert vom Schlaf. Als sie aber völlig aufgewacht waren, sahen sie seine Herrlichkeit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind und lass uns 3 Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Als er aber dies sagte, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sagte: Dieser ist mein auserwählter oder mein geliebter Sohn. Ihn hört. Und während die Stimme geschah, war Jesus wieder allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Ihr dürft euch wieder setzen. Überleben nicht erwünscht. Das ist ein Buch, das ich im Urlaub gelesen habe. Eine Autobiografie von Karin Bulland, Jahrgang 54. Sie hat ein Kapitel geschrieben in dieser Biografie, das heißt, wie ein Augenblick mein Leben veränderte. Karin Bulland war Opfer des DDR-Regimes. Sie hatte eine schlimme Kindheit und Jugend und war, wie sie schreibt, echt am Nullpunkt angekommen. Sie war zum Schluss ganz auf sich gestellt Und in ihrer Isolation schrie sie Gott um Hilfe. Und in der darauffolgenden Nacht erlebte sie, dass sie in ihrem Schlafzimmer einen Mann sah und sie beschreibt ihn als in einem festlichen weißen Gewand. Das Zimmer war strahlend hell. Augen sahen sie liebevoll an. Sie, wie sie sich beschreibt, sie, die im Leben restlos versagt hatte. Das war am 25. Januar 1991. Am Tag darauf schrieb sie: Ich glaube, wenn ich diesen Mann nicht bald finde, werde ich selber verrückt. Sie fand ihn dann bald, indem sie mit der Bibel und mit anderen Christen in Berührung kam. Diese Begegnung mit Jesus, das hat sie im Nachhinein erkannt, war der Beginn eines neuen Lebens. Einige Jahre später, 2019, ich hatte Kontakt mit einem jungen Flüchtling aus dem Iran, der hier in Deutschland war. Er war auch hier in der Gemeinde eine Weile. Nach dem Gottesdienst luden Claudia und ich, meine Frau, ihn ein in eine Pizzeria hier in Loga. Und wir haben ihn dann gefragt. Und beim Essen schilderte er uns, dass ihm eines Tages, als er noch im Iran war, ein Mann in weißem Gewand und strahlendem Licht begegnet sei. Während er erzählte, ich weiß es noch genau, konnte er kaum sprechen, ihm kamen die Tränen. So sehr nahm ihn diese Erinnerung an diese Erscheinung mit. Kurz darauf hat er uns auch erzählt, nachdem er diese Erscheinung hatte, erhielt er heimlich, das Neue Testament, die Bibel ist verboten im Iran, das wisst ihr wahrscheinlich, ein Neues Testament und kam zum Glauben an Jesus Christus, alles im Iran. Das war letztlich auch der Grund, warum er fliehen musste. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, deine Größe können wir nicht erfassen und deine Herrlichkeit kaum beschreiben. Schenke auch uns aber das tiefe Verlangen, deine Herrlichkeit zu sehen, die alles andere in den Hintergrund treten lässt. Und so wie du deine Herrlichkeit einer Karin Bulland und unserem Bruder aus dem Iran gezeigt hast, zeigst du sie nur wenigen von uns. Aber wir haben ja dein Wort in Händen und dürfen darin vielleicht sogar noch mehr, Herr Jesus, von deiner Herrlichkeit erkennen. Bitte öffne unsere Augen für deine Erhabenheit und Majestät. Amen. Ja, vielleicht hast du beim Hören dieser Erfahrungsberichte dieser Karin Bulland und dieses iranischen Bruders gedacht, so eine übernatürliche Erfahrung möchte ich unbedingt auch erleben. Aber warte bitte nicht darauf, denn wir dürfen Jesus hier in Deutschland im Wort Gottes begegnen. Und ich glaube, dass viele von uns das Gefühl haben, dass wenn wir uns hinsetzen und die Bibel lesen, dass nichts passiert. Das ist, glaube ich, unser Problem. Aber ich kann selber und viele andere hier aus dem Saal mit bezeugen, dass wenn ich mich hinsetze und ich nehme mir die Zeit, dass mein Herz richtig froh wird, wenn ich Jesus darin entdecke. Auch wenn die Passage, die ich gerade gelesen habe, vielleicht etwas schwierig ist. Wisst ihr, die Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes ist eine großartige Möglichkeit zur Anbetung, zur Bewunderung dieser herrlichen Person, Jesus Christus, geführt zu werden. Denn die Beschäftigung mit dem Wort Gottes führt immer zum herrlichen Erlöser. In dem Bericht, den wir gelesen haben aus Lukas 9, wird Jesu Herrlichkeit offenbar. Und wie ihr sehen werdet, noch viel facettenreicher als bei einer Karin Bulland oder bei unserem Bruder aus dem Iran. Ich möchte zunächst einmal den Kontext dieser Verklärung auf dem Heiligen Berg schildern. Ich habe nicht umsonst aus dem Evangelium nach Lukas gelesen. Matthäus und Markus schildern diese Begebenheit auch, aber Lukas gibt einige Details, die so in den anderen Evangelien nicht enthalten sind. Lukas schildert uns in seinem Evangelium in den ersten 9 Kapiteln die Ankunft des Herrn aus dem Himmel auf der Erde und danach die Rückkehr des Herrn von der Erde in den Himmel. Und die Kehrtwende finden wir am Ende von Kapitel 9, Vers 51. Den haben wir nicht gelesen, aber ich lese diesen Vers vor. Es geschah aber, als sich die Tage seiner, das heißt Jesu Aufnahme, erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen, heißt es dort. Und ab diesem Vers beschreibt Lukas die Rückkehr Jesu, auch für die Jünger ganz wichtig, denn sie wurden persönlich geschult durch das, was Jesus ihnen sagte und sie erleben ließ. Was war das Reiseziel Jesu bei dieser zweiten Wegstrecke zurück von der Erde in den Himmel? Wenn wir diesen Vers lesen, wir würden natürlich alle sagen, naja, er richtete sich sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Sein Reiseziel war also Jerusalem. Das ist auf den ersten Blick richtig und auf den zweiten Blick falsch. Ja, die Reise ging über Jerusalem, aber das Ziel seiner Rückkehr war, wie der Text es beschreibt, seine Aufnahme. Und genau dieses griechische Wort, das da steht, wird mehrfach für Jesu Himmelfahrt verwendet. Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an Timotheus, seinem ersten Brief, dieses frühchristliche Lied, das auch überschrieben ist mit dem Geheimnis der Gottseligkeit oder der Gottesfurcht, 1. Timotheus 3,16. Dort heißt es von Jesus, der offenbart worden ist im Fleisch, der Mensch wurde. Und am Ende dieses Liedes heißt es, ist der Schlusssatz, aufgenommen in Herrlichkeit. Das war seine Himmelfahrt. Jesus reiste nach Jerusalem, ja, wo er gekreuzigt wurde und aus den Toten auferstand, ja, das war wichtig, das war unumgänglich, das sagt auch die Bibel. Aber es war nicht das Reiseziel, sozusagen die Endbestimmung. Sein Reiseziel war die himmlische Herrlichkeit, wo er jetzt, heute, als verherrlichter Mensch zu Rechten Gottes sitzt, auf diesem Ehrenplatz. Wisst ihr, das Reiseziel Jerusalem, ich kürze das mal so ab, das mögen wir natürlich, das feiern wir auch, weil Jesus dort am Kreuz gestorben ist für dich und mich und das ist gut. Aber sein endgültiges Reiseziel, seine Aufnahme in Herrlichkeit, sollten wir auch lieb gewinnen. Warum? Weil es auch unser Reiseziel ist. In unserem Bibelabschnitt, den wir gelesen haben, befinden wir uns noch auf dem Weg unseres Herrn vom Himmel zur Erde, sozusagen vom Himmel runter. Der Wendepunkt kommt noch, aber steht kurz bevor er seine Rückkehr in den Himmel antritt. Aber ich habe auch bewusst das Bekenntnis des Petrus zum Beispiel mit dazu gelesen. Es sind zwei Abschnitte, die ich gelesen habe. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Ja, nicht nur die Verklärung, das ist der zweite Abschnitt, sondern auch der erste Abschnitt. Denn der erste Abschnitt, den wir gelesen haben, ab Vers 18 bis 27, hängt mit dem folgenden Abschnitt über die Verklärung zusammen, wie so oft in der Bibel. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Jesus war sehr beliebt beim Volk und sie meinten, er sei Johannes der Täufer, der ja schon gestorben war. Oder er sei Elia, der kommen würde, im Alten Testament angekündigt. Oder einer der anderen Propheten aus dem Alten Testament, der wieder auferstanden sei. Aber die Jünger, die bei Jesus waren, sie erkannten seine wahre Identität. Er war kein Geringerer als der Christus Gottes, der unvergleichliche, einzigartige Messias, der Gesalbte Gottes, der im Alten Testament so angekündigt worden war. Aber unmittelbar nachdem Petrus das im Namen der Jünger ausgesprochen hat, wer Jesus wirklich ist, gibt Jesus den Jüngern zu verstehen, dass er durch Leid, Verwerfung und durch den Tod gehen musste, sagt der Text. Das war ein heiliges Müssen. Und gleich hinterher spricht Jesus, er setzt noch einen oben drauf gegenüber den Jüngern, von den Bedingungen der Nachfolge in den Versen 23 bis 26. Er spricht davon, von der Bereitschaft, dass wir unser Leben verlieren sollen, um Christi willen, dass das gut ist. Jesus versprach seinen Jüngern nicht, dass sein Reich sofort anbrechen würde und dass er die Römer aus dem Land jagen würde. Nein, das tat er nicht. Stattdessen sagt er seine Leiden voraus Und er sagte auch ihnen Leid voraus, wenn sie ihm nachfolgen würden. Das ist doch irgendwie ernüchternd oder niederschmetternd, oder? Aber ich bin davon überzeugt, dass der Herr genau wusste, was in den Jüngern vorging, als sie seine Worte hörten. Und dass er deshalb ihren Glauben stärken wollte. Und deshalb sprach er die Worte in Vers 27, die ich bewusst noch einmal vorlese. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und damit bezieht der Herr Jesus sich eindeutig auf das, was drei seiner Jünger einige Tage später, 8 Tage später, sagt Lukas, erleben würden. Die Verklärung Jesu auf dem Berg. Nun kommen wir zu diesem zweiten Abschnitt, Vers 28 bis 36. Es ist sicher kein Zufall, dass dieser Abschnitt, der zweite Abschnitt, im Vergleich zu dem vorhergehenden Abschnitt, eine Art Spiegelbild ist von dem ersten Abschnitt. Ich versuche das mal kurz darzustellen. Wir finden übereinstimmende Themen. Wir finden insbesondere eine Antwort auf die Frage, wer Jesus wirklich ist, in beiden Abschnitten. Wir finden in beiden Abschnitten einen Vergleich mit einem Mose, mit einem Elia, der wird in beiden Abschnitten genannt, mit Propheten. Wir finden etwas über den Tod und die Auferstehung und die Wiederkunft Jesu. Kommt in beiden Abschnitten vor. Soweit haben wir eine Übereinstimmung. Aber nun kommen die Unterschiede. Ich versuche mal einige hervorzuheben. Man kann sagen, der erste Abschnitt, wo das Bekenntnis des Petrus drin vorkommt, ist der Abschnitt, der handelt von der Gründung des Reiches Gottes. Und Petrus nennt das später in seinen Briefen das ewige Reich unseres Herrn und Retter Jesus Christus. Also der erste Abschnitt handelt von der Gründung des Reiches, aber aus einer Perspektive, nämlich aus der Perspektive unserer Welt, aus der irdischen Perspektive. Und der zweite Abschnitt über die Verklärung Jesu auf dem Berg spricht auch von der Gründung dieses ewigen Reiches unseres Herrn und Retters Jesus Christus, aber aus der Perspektive der anderen Welt, aus der himmlischen Perspektive. Und warum war diese zweite Perspektive, die himmlische, so wichtig für die Jünger? Und warum ist sie auch so wichtig für uns? Es war gut für Petrus, für Jakobus, für Johannes, dass sie durch das Erlebte auf dem Heiligen Berg von der Existenz dieser anderen Welt, von Gottes Welt, überzeugt wurden. Und für uns ist das auch gut. Es war gut für die Jünger zu erkennen, dass die für sie so schockierende Nachricht, dass Jesus sterben musste, aus der himmlischen Perspektive eine gute Nachricht war. Eine Erfüllung von Gottes Plan, der schon vor Grundlegung der Welt gefasst und durch das Gesetz und die Propheten, von denen Mose und Elia reden, vorhergesagt wurde. Und dass die drei Jünger Jesu Herrlichkeit schauten, war nicht nur ein außergewöhnliches Ereignis für den Moment, sondern es schenkte ihnen auch Gewissheit, die Gewissheit, dass Jesus nach seiner Himmelfahrt wiederkommen würde. Petrus sagt darüber einiges in seinen Briefen, darauf komme ich später auf jeden Fall noch zurück. Und dieses Ereignis, die Verklärung Jesu auf dem Berg, war nicht nur ein persönliches Highlight für die Jünger, sondern es wurde auch für uns, für dich und mich, aufgezeichnet. Ich habe euch geschildert von den Erscheinungen unseres Herrn gegenüber einer Karin Buland und unserem Bruder aus dem Iran. Ihr habt gehört, wie sie den Herrn Jesus beschrieben haben. In weißem Gewand und strahlend. Und das kommt hier in diesem Text auch vor. Das zog sicherlich auch die Aufmerksamkeit der Jünger an. Aber es wurde noch mehr von Jesu Glanz sichtbar. Und zwar in Vers 30, darauf komme ich jetzt zu sprechen. Große Gottesmänner, Mose und Elia, erscheinen dort in Herrlichkeit mit Jesus. Ich weiß nicht, wie die Jünger das erkannt haben, aber der Text sagt es, und es wird irgendwie erkennbar gewesen sein, dass es Mose und Elia waren. Jesus haben sie erkannt, denn mit dem waren sie ja unterwegs gewesen. Mose und Elia und auch Jesus waren in der himmlischen Herrlichkeit zusammen und Mose und Elia insbesondere, das ist ja das Besondere, obwohl sie sich zeitlebens nicht gekannt hatten. Man könnte meinen, also in der Ewigkeit gibt es ja keine Zeit, sagen wir oft, aber so ganz stimmt das auch nicht, denn Jesus und Mose und Elia sprechen über etwas, was damals noch zukünftig war. Und der Text sagt, sie redeten über seinen Ausgang, den er, Jesus, in Jerusalem vollbringen sollte. Ausgang. Da ist der Ausgang, aber das ist natürlich nicht gemeint. Hier steht das griechische Wort Exodus. Und wer etwas Griechisch kennt, nein, falsch gesagt, wer das Wort Exodus schon mal gehört hat, weiß wahrscheinlich, dass das zweite Buch der Bibel, 2. Mose, Exodus heißt. Der Auszug aus Ägypten. Den hatte Mose erlebt. Der war dabei bei dem Gespräch. Mose durfte jetzt erleben, das ist das Besondere, dass das von ihm im Namen Gottes eingesetzte Passahopfer und auch der Exodus, die Befreiung aus der Knechtschaft Ägyptens, dass diese Ereignisse aus seinem Leben ein Hinweis waren und jetzt kurz vor der Erfüllung standen auf das Opfer und die vollkommene Erlösung und Befreiung durch Jesus Christus. Und Elia, auch Elia hatte ein Opfer gebracht in 1. Könige 18. Wir haben von Timo nicht über dieses Opfer gehört, aber das war ja schon auch das, was unmittelbar seiner Begegnung in Kapitel 19, 1. Könige 19, vorausging. Elia hatte ein Opfer gebracht. Das Ziel dieses Opfers war Israel, das einem schrecklichen Götzendienst unter Ahab und Isabel verfallen war, herauszureißen aus diesem schrecklichen Götzendienst. Wozu? Um dem wahren und lebendigen Gott zu dienen. Wer ist Gott, war die Herausforderung. Baal oder Jahwe. Und Gott, ihr kennt die Geschichte, auf dem Berg Karmel hatte Elias Opfer, das er für Israel brachte, durch Feuer aus dem Himmel beantwortet und bestätigt, dass nur er allein der wahre Gott ist. Und so erlöst uns Jesus von den falschen Göttern, die uns nur ins Verderben stürzen wollen und nicht retten können. Der Gesprächsinhalt war sein Ausgang, den Jesus in Jerusalem vollbringen sollte. Ist das nicht Herrlichkeit? Und dann passiert noch etwas, was Karin Buland und unser Bruder aus dem Iran nicht erlebt haben. Es kommt eine Stimme aus der Herrlichkeit. Wir haben gelesen, dass Jesus, Mose und Elia in Herrlichkeit erschienen waren und die drei Jünger, die auserwählt wurden, das mitzuerleben, hatten das live mitbekommen und hatten live mitbekommen, dass die drei sich über das bevorstehende Leiden Jesu unterhielten. Und das spricht auch uns an, oder? Denn Jesus kam für uns, aber damit nicht genug der Herrlichkeit. In Vers 35 lesen wir, dass Mose und Elia im Begriff standen, sich von Jesus zu verabschieden. Und dann macht Petrus den Vorschlag, drei Zelte zu bauen, aber dann kommt eine Wolke, die sie überschattet. Und es heißt, es erklingt eine Stimme aus der Wolke, die sagt, dieser ist mein Auserwählter, oder manche Übersetzungen sagen geliebter Sohn, ihn hört. Petrus berichtet in seinem zweiten Brief davon und sagt in Kapitel 1, Vers 17, er, Jesus, empfing von Gott, dem Vater, aha, jetzt wissen wir, von wem die Stimme war, von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Die Stimme war gut hörbar. Die Jünger haben sie gehört, denn sie waren dabei. Sie haben auch verstanden, was die Stimme gesagt hat. Und Jesu Anspruch, Gottes Sohn zu sein, war keine bloße Behauptung, denn Gott selbst sprach, Gott selbst bestätigte, dieser ist mein Sohn, mein auserwählter Sohn. Ein besseres Zeugnis gibt es nicht. Die Stimme kam auch nicht irgendwoher. Sie kam aus einer Wolke und nicht irgendeiner Regenwolke, die zufällig da war. Nein, aus einer Wolke, die wir schon im Alten Testament finden. Wir kennen aus 2. Mose die Wolkensäule, die das Volk Israel durch die Wüste ins verheißene Land führen sollte. Und am Ende von 2. Mose in Kapitel 40, das ist das letzte Kapitel, in Vers 34 heißt es, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, wo man Gott begegnen konnte. Und dann heißt es in einem zweiten Satzteil, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Das war die heilige Gegenwart Gottes, die Wohnung nahm unter dem Volk Israel. Und diese Herrlichkeitswolke, möchte ich sie mal nennen, wurde von den jüdischen Rabbinern Shechinah genannt. Das ist kein Begriff, der in der Bibel vorkommt. Was aber wohl in der Bibel vorkommt, ist der Begriff Shachan. Das ist das Tätigkeitswort, das zu Shechinah gehört. Und das heißt wohnen. Gott wohnte in dieser Herrlichkeitswolke unter seinem Volk. Wir haben gelesen in unserem Text, dass die Wolke sie alle, die in der Wolke waren, bedeckte. Und in diesem Bibelvers aus 2. Mose 40, den ich gerade zitiert habe, heißt es in der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, dass diese Wolke sie überschattete. Das ist bemerkenswert, denn dieses Wort wird auch hier im Text verwendet. Ihr wisst vielleicht, auch aus dem Lukas-Evangelium, interessanterweise nicht von ungefähr, in Lukas 1 sagt Gabriel, der Erzengel, zu Maria bei der Ankündigung der Geburt Jesu, nachdem sie gefragt hat, wie soll das geschehen, da spricht Gabriel, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das gleiche Wort. Und nun in Lukas 9, in unserer Begebenheit, überschattet die Herrlichkeit des Herrn, Gottes des Vaters, die Herrlichkeit Jahwes, die Majestät des Allerhöchsten überschattet Jesus Christus und die Jünger auch. Ist das nicht ganz besonders? Ist das nicht herrlich? Ja, die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Jahwes hatte Israel verlassen. Nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels kehrte sie nicht zurück. Von der Stiftshütte lesen wir es noch, vom ersten Tempel auch, dass die Herrlichkeit des Herrn in der Wolke herniederkam und auf diesem Heiligtum ruhte. Aber auf dem Tempel, der zur Zeit Jesu auf Erden dastand, war das nicht passiert. Und wir lesen sogar im Alten Testament, dass die Herrlichkeit weggezogen war. Schlimm, schlimm. Aber nun hatte die Herrlichkeit des Herrn Wohnung gemacht. Wo? In Jesus Christus. Und Gott bezeugt dies, indem er mit der Wolke seiner hocherhabenen Herrlichkeit ihn und die mit ihm dabei waren, überschattet. Ja, in Jesus Christus wird die Herrlichkeit des Herrn sichtbar. Die Wolke spricht von Gottes Gegenwart in Jesus Christus. Und was sagt nun die Stimme aus der Wolke? Gott, der Vater, wir haben es gehört, der ist es, der spricht. Er ehrt den Sohn. Er konnte nicht schweigen. Er liebt ihn, mein Geliebter, mein auserwählter Sohn. Warum? Weil Jesus bereit war, um Gottes Willen zu vollbringen und am Kreuz zu sterben. Wisst ihr, wenn Gott jemanden ehrt, ist das die allerhöchste Ehre, die einem zuteil werden kann. Eine höhere Ehre gibt es nicht. Und so war es bei Jesus Christus. Der Vater liebt den Sohn und erhebt ihn hervor als den Einzigartigen, den Unvergleichlichen, der auch nicht mit Mose und Elia zu vergleichen ist. Ja, man kann die beiden vergleichen und der Hebräerbrief macht das bei Mose auch. Aber da spricht der Schreiber des Hebräerbriefs schon bald von größerer Herrlichkeit, wenn du anfängst da zu lesen. Größere Herrlichkeit für Jesus, nicht für Mose. Der Vater sagt, dies ist mein auserwählter oder geliebter Sohn, ihn hört. Es gibt eine Aufforderung. Eine Aufforderung an die drei Jünger und auch an uns. Hört ihn. Die Jünger haben diese Stimme gehört. Sie haben gehört, dass sie auf Jesus hören sollen. Und das ist Jüngerschaft. Sie hatten schon viel über Jesus gelernt. Ja, Petrus hatte schon erkannt, dass Jesus der Christus von Gott ist. Er hatte schon gehört, und die anderen mit ihm auch, dass Jesus leiden musste und dass auch sie leiden müssten, später auch als Apostel. Und das ist geschehen, das wissen wir. Aber hier kam Gott, der Vater selbst, und sagt zu ihnen, hört auf Jesus. Und das ist wahre Jüngerschaft, das ist wirklich Nachfolge, auf Jesus hören. Sein Wort zählt, denn in ihm erfüllt sich Gottes Plan für uns Menschen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr auf Mose und Elia hören sollten. Auch das, was von ihnen geschrieben wurde und über sie geschrieben steht, ist Gottes Wort. Deswegen haben auch Timo und Daniel vor gut einem Monat darüber gepredigt. Aber eins ist Fakt, nur Mose und Elia reichen nicht. Ohne Jesus geht es nicht. Deswegen sagte Mose schon in seinem fünften Buch, Deuteronomium, also 5. Mose, in Kapitel 18, Vers 15, einen Propheten wie mich, spricht Mose. Also er war selber auch ein Prophet. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Und jetzt kommt es, auf ihn sollt ihr hören. Und nun hören wir die Stimme Gottes des Vaters, die sagt, dass wir auf seinen geliebten Sohn Jesus hören sollen. Und ich glaube insgeheim vielleicht, dass Mose das auch noch mitbekommen hat. Er war ja in der Herrlichkeit. Er hat gesehen, dass das in Erfüllung ging. Dieser eine Prophet war jetzt gekommen, Jesus Christus. Auf ihn sollt ihr hören. Und die Frage ist, bist du, bin ich bereit, auf Jesus zu hören? Oder hörst du oder höre ich lieber weg? Wir lesen, während die Stimme geschah, wurde Jesus allein gefunden. Das ist der vorletzte Vers oder der letzte Vers. Nun war Jesus gekommen, er war Mensch geworden, er war erschienen, er war in Herrlichkeit erschienen. Und Mose und Elia durften miterleben, dass Gottes Plan in ihm erfüllt wurde. Und sie, Mose und Elia, traten völlig in den Hintergrund. Jesus wurde allein gefunden. Der Erlösungsplan Gottes, der kurz bevorstand, zum Ende zu kommen, lastete auf Jesus allein. Und er allein war und ist würdig, er allein, alle Ehre und Herrlichkeit Gottes zu empfangen. Ja, wir wechseln jetzt zu dem, was Petrus sagt. Und damit meine ich nicht seinen Vorschlag, drei Hütten zu bauen. Das vergeben wir ihm mal. Sondern es geht um seine Briefe und insbesondere um den zweiten. Und das ist wichtig, dass wir das noch dazu lesen. Es sind einige Verse. 2. Petrus 1, wer eine Bibel hat und vielleicht kannst du es auch, ja danke, ich sehe schon, ab Vers 16 bis 21. Petrus erklärt uns nämlich in seinem Augen- und, ich sag mal, Ohrenzeugenbericht, wenn es das Wort gibt auf Deutsch, was die Verklärung auf dem Berg mit ihm gemacht hat und was sie auch für uns bedeuten soll. Und deswegen lese ich das dazu und sage noch was dazu. 2. Petrus 1, Vers 16 bis 21. Denn wir, sagt Petrus, und damit schließt er die Mitapostel mit ein, haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von Heiligem Geist. Petrus hatte mit seinem zweiten Brief ein Ziel oder ein mehrfaches Ziel. Ich möchte das mal ganz kurz versuchen zu beschreiben, denn dann versteht man auch besser, warum ich das vorgelesen habe. Es war sein Abschiedsbrief. Er wollte die Gläubigen stärken und ermutigen in ihrem Glauben. Jesus war nicht mehr unter ihnen. Und doch, er war da durch den Heiligen Geist. Petrus wollte die Gläubigen, die Empfänger seines Briefes, daran erinnern, wie sie, und das könnt ihr in Kapitel 1 nachlesen, allen Fleiß daran setzen sollten, im Glauben zu leben. Und es heißt auch, wie sie Jesus immer besser erkennen sollten. Er wollte sie in ihrer guten Einstellung bestärken, Kapitel 3, Vers 1. Und sie sollten auch aufpassen, da handeln Kapitel 2 und 3 von, dass sie sich nicht durch den Irrsinn der Gesetzesverächter mitreißen lassen würde. Gemeint sind Irrlehrer und Spötter, die Freiheit versprechen und in Wirklichkeit nur Sünde bringen. Und die Wiederkunft leugnen, die aber auch die Ansprüche Jesu an uns leugnen. Die Gläubigen sollten aufpassen, steht am Ende des 2. Petrusbriefes 3, Vers 17, ihren festen Stand im Glauben nicht zu verlieren. Nun zu den gelesenen Versen 1, Vers 16 aus 2. Petrus. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft, gemeint ist die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, kundgetan. Die Verklärung auf dem Berg war definitiv kein Märchen, keine Fabel. Und auch wir sind zum Glück deswegen keiner Lüge auf den Leim gegangen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wir haben Augenzeugen und Ohrenzeugenberichte. Und indem Petrus von der Verklärung berichtet, hinterlässt er kurz vor seinem Abschied eine kostbare Erinnerung, die sich festsetzen soll, einprägen soll in das Gedächtnis seiner Briefempfänger. Wir sehen darin in seiner Beschreibung eine Miniatur der Herrlichkeit des ewigen Reiches unseres Herrn und Retters Jesus Christus, wie er das beschreibt in Kapitel 1, Vers 11. Und dieses Reich wird Jesus in seiner Macht auf Erden gründen. Und das stimmt wiederum überein, versucht Petrus hier zu sagen, mit allem, was die Propheten im Alten Testament, Stichwort das prophetische Wort, von dem wir gelesen haben, angekündigt haben. Und deswegen schreibt Petrus in Kapitel 1, Vers 19, dass wir gut daran tun, auf das prophetische Wort zu achten. Denn nur so werden wir immer Jesus Christus finden und bei ihm bleiben können. Das Alte Testament ist schon ein Bilderbuch des Neuen und insbesondere auch immer ein Hinweis auf Jesus Christus, wenn wir suchen, wenn wir bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören. Und diese prägnante Formulierung, wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus kundgetan, diese Formulierung spricht also von seiner bevorstehenden Erscheinung in Macht und Herrlichkeit, wie die Bibel das nennt. Für Ankunft steht hier das griechische Wort Parousia. Und das deutet im Neuen Testament immer auf Jesu Wiederkommen hin, das auch für uns noch bevorsteht. Und das ist auch unsere Zukunft. Und Gott hat Jesus nicht nur auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen. Nein, Gott selbst wird sichtbar für das gesamte Universum das tun, was er auch auf dem Heiligen Berg damals tat. Er wird seinen Sohn verherrlichen und ihm Ehre erweisen, die ihm zusteht. Christus wird wiederkommen, nicht nur in seiner Herrlichkeit, sondern, das haben wir auch im Text in Lukas 9 gelesen, in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Der Vater steht voll hinter dem Sohn, er liebt ihn, er verherrlicht ihn, er macht ihn groß und bestätigt, dass nur Jesus allein diese Herrlichkeit verdient. Wenn er wiederkommt, erst recht, dann wird alle Welt, da wird jedes Knie sich beugen. Halleluja. Ich komme zum Schluss. Wir haben in Vers 19 diese Verknüpfung gefunden. So besitzen wir das prophetische Wort umso fester, heißt es, angesichts dieses Ereignisses der Verklärung auf dem Berg. Gott hat es bestätigt. In Jesus erfüllt sich sein Plan. Im gleichen Brief, das haben wir jetzt nicht gelesen, lesen wir, ich habe gesagt, den festen Stand des Glaubens, habe ich schon gesagt, am Ende von Kapitel 3 und hier das prophetische Wort umso fester besitzen. Und in Vers 10 heißt es, befleißigt euch, sagt Petrus zu uns auch, umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Und wieder das Wort festmachen oder fest. Die Prophetie des Alten Testaments über Jesu Wiederkunft und auch über sein Kommen vor mehr als 2000 Jahren hat sich durch die Verklärung auf dem Berg ganz klar bestätigt, sodass wir das prophetische Wort umso fester besitzen. Wir sind umso mehr davon überzeugt, weil Gott das bestätigt hat, dass Jesus es ist, der diese Prophetien alle erfüllt hat. Es hilft uns, Gott und seinem Wort, es hilft mir persönlich wirklich, und ich hoffe euch auch, Gott und seinem Wort wirklich zu vertrauen und darauf zu warten, dass Jesus wiederkommt. Die Frage ist an dich, an mich: Freuen wir uns auf diesen Augenblick, dass Jesus, dein Herr Jesus, unser Herr Jesus, bald schon sichtbar vor aller Welt diese Ehre und Herrlichkeit von seinem Vater und von den heiligen Engeln bekommen wird? Ich schon. Es kann nichts Größeres und Herrlicheres geben. Aber bis dieser Tag anbricht, ist eins bitter nötig. Denn das sagt der Text auch in Vers 19. Wir leben an einem dunklen Ort. Dunkel kann man auch übersetzen mit dürr oder trocken oder eine raue Gegend oder sogar verwirrend ist eine passende Übersetzung. Und deswegen tun wir gut daran, auf das ganze Wort Gottes zu achten, als auf eine Lampe. Richtet euer Leben danach aus, liebe Geschwister, nach diesem Wort. Nicht nur lesen und haltet euch auch daran. Das bringt Segen und das hält euch nah am Herrn. Der Wind wird schneidender und der Widersacher sitzt nicht still. Und wenn wir nicht ins Stolpern kommen wollen, was unseren Glauben betrifft, dann müssen wir allen Fleiß daran setzen, unsere heilige Berufung und Erwählung festzumachen, wie Petrus es sagt. Amen.